Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Medizinprodukte frei Schnauze, dem Podcast parallel zum Medizinproduktejournal. Heute geht es um benannte Stellen, harmonisierte Normen, um die Produkthaftung und natürlich auch um die MDR-Reformpläne. Ich bin Volker Lücker und bei mir sitzt wieder.
Marie-Anton, hallo zusammen.
Ja, und bevor wir quasi in die Einzelfragen einsteigen, starten wir wie immer mit Neues im Schnelldurchlauf.
Ja, und ich darf heute starten mit einer Aktualisierung zum Thema Nomenklatur von Medizinprodukten, die EMDN. Wir haben diesmal neue Dokumente, die von der MDCG erarbeitet und veröffentlicht worden sind, aber auch ein aktualisiertes Dokument, nämlich das Fragen- und Antwortdokument zur EMDN wurde aktualisiert. Was ich interessant fand, ist die Frage zwischen den Unterschied zwischen den Code 90 Various und der Code 99 Others, da ist eine Klarstellung. Und ansonsten betreffen die andere neue Dokumente die jährliche Bewertung und Überarbeitung der EMDN mit den Änderungsvorschlägen, die Begründung der Entscheidungen, ein Änderungsprotokoll sowie auch eine Versionshistorie.
Ja, und im April 2026 gab es ein Update der aktuellen Liste der länderspezifischen nationalen Anforderungen für klinische Prüfungen und Leistungsstudien von In-vitro-Diagnostika. Die Europäische Kommission gibt ja regelmäßig diese Liste heraus, dass man sehen kann, was gibt es neben der MDR für länderspezifische nationale Anforderungen bei der Durchführung und Beantragung einer klinischen Prüfung bzw. einer Leistungsstudie. Also ein wichtiges Dokument für die Forschung.
Als nächstes Thema haben wir der aktualisierte Entscheidungsbaum zu Artikel 10a der MDR-IVDR. Da geht es um das Thema Unterbrechung oder Beendigung der Lieferung eines Medizinprodukts und der Hersteller muss solche Unterbrechung oder Beendigung der Lieferung melden. Mit dem Entscheidungsbaum wird eine Unterstützung für den Hersteller, um zu bewerten, welche Unterbrechung oder Beendigung der Lieferung er melden soll. Und diesen Entscheidungsbaum wurde jetzt im April aktualisiert.
Und ebenfalls im April wurde die Leitlinie MDCG 2021-24 einmal revidiert, also die liegt jetzt in der Revision 1 vor. MDCG 2021-24 ist die Leitlinie zur Klassifizierung von Medizinprodukten. Da werden die Klassifizierungsregeln noch einmal näher dargelegt. Es gibt ein paar ergänzende Definitionsversuche. Und was ganz spannend ist, und das ist in der revidierten Form erweitert worden, es gibt mehr Beispiele zu den einzelnen Klassifizierungsregeln, dass man sich möglicherweise dort besser zurechtfinden kann.
Zum Thema Klassifizierung von Medizinprodukten wurde die fünfte Version des Handbuchs zur Abgrenzung und Klassifizierung von Medizinprodukten aktualisiert und veröffentlicht. Da geht es um neue Einträge zum Thema Produkte zur Verabreichung eines Arzneimittels, aber auch zu Regel 1, Regel 3, Regel 6 und Regel 21.
Ja, und mit der Überarbeitung der MDR drückt ja auch die EMA für Medizinprodukte immer mehr in den Fokus. Und Mitte Mai diesen Jahres hat die EMA ein Frage-Antwort-Dokument zu Companion Diagnostics überarbeitet. Companion Diagnostics, das sind Produkte, die für sichere und wirksame Verwendung eines dazugehörigen Arzneimittels wesentlich sind, zum Beispiel um Patienten vor oder während der Behandlung zu identifizieren, die mit der größten Wahrscheinlichkeit von dem dazugehörigen Arzneimittel profitieren könnten. Und dieses Q&A-Dokument wurde nochmal entsprechend überarbeitet und mit einigen Klarstellungen zum Antragsverfahren und zu den jeweiligen Gebühren ergänzt. Und dann gibt es noch eine weitere Überarbeitung eines ganz wichtigen Formulars im Post-Marketing, nämlich das Manufacturer Incident Report oder MIR Report genannt. Das ist also quasi das Dokument oder das Formular, auf dessen Basis man schwerwiegende Vorkommnisse zu melden hat in Europa. Und da gibt es jetzt eine Version 7.3.1 von Anfang Mai 2026 auf der entsprechenden Webseite, zum Beispiel beim BfArM entsprechend verlinkt, aber auch bei der Europäischen Kommission. Ja, das Dokument hat mittlerweile 12 Seiten, allein das Formular.
Ja, unser neues im Schnelldurchlauf wird immer länger. Ich werde ganz kurz die neuen Dokumente von Team NB zusammenfassen. Team NB ist der europäische Zusammenschluss der benannten Stellen. Sie haben ein Positionspapier zur technischen Dokumentation nach der MDR aktualisiert. Auch das Positionspapier zu Artikel 61 Absatz 10 der MDR wurde veröffentlicht. Da geht es um das Thema klinische Bewertung auf der Grundlage nicht klinischer Daten. Auch ihre Code of Conduct wurde aktualisiert und Team NB hat zuletzt die vorläufige Einigung des Parlaments und des Rats zum KI-Omnibus bewertet.
Ja, das Thema benannte Stelle soll uns noch ein bisschen länger beschäftigen, denn es gibt einmal eine Durchführungsverordnung 2026 977 oder 977 der Europäischen Kommission, beschäftigt sich mit den Anforderungen der benannten Stellen. Und spannend ist, dass es hier eine Durchführungsverordnung der Kommission gibt, die diese Anforderungen an die benannten Stellen nochmal sehr, sehr stark modifiziert. Man kann eigentlich sagen, Marie, im Vorgriff auf den Entwurf der Revision der MDR, wo ja auch viele Aspekte zur Veränderung des doch rigiden Systems der benannten Stellen oder des, sagen wir mal, extrem bürokratischen Systems der benannten Stellen geändert werden soll. Und jetzt schießt die Kommission mit der Durchführungsverordnung 2026-977 eigentlich so ein bisschen quer.
Ja, genau so sehe ich das auch. Gut, wir werden auch die Übergangsbestimmungen uns anschauen später und feststellen, dass das nicht sofort angewendet werden kann. Aber zumindest hat die Europäische Kommission festgestellt, dass bei der Anwendung der MDR und IVDR sich gezeigt hat, dass bestimmte Anforderungen des Anhang 7 der MDR oder des Anhang 7 IVDR uneinheitlich ausgelegt worden sind. Und da hat die Europäische Kommission mit diesem Durchführungsverordnung versucht, die Anforderungen an das Qualitätsmanagement und die Verfahren benannte Stelle zu präzisieren und klarzustellen, um eine einheitliche Umsetzung sicherzustellen.
Ja, der Anhang 7 der MDR und IVDR, das ist ja gerade quasi der Anhang für benannte Stellen, der beschreibt, was sie eigentlich so an Anforderungen erfüllen müssen. Was wird denn jetzt modifiziert? Also ich habe mir notiert zum Beispiel, dass irgendwie bezogen auf die angebotene Konkretisierung kommen soll, was so an Mindestanforderungen in diesen Angeboten drinstehen soll.
Ja, genau, die benannten Stellen werden mit dieser Durchführungsverordnung verpflichtet, ein transparentes und detailliertes Angebot zu erstellen. Und da werden auch die mögliche Kosten für Überwachungsaktivitäten umgefasst.
Ja, und was sicherlich auch positiv ist, ist, dass man mal über Fristen nachdenkt. Das erleben wir eigentlich auch tagtäglich, dass benannte Stellen eben an keine Frist gebunden sind. Es gibt die gesetzlichen Fristen nicht und dadurch doch die Konformitätsbewertung oder sagen wir mal so, die Prüfung der Konformitätsbewertung des Herstellers sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, was natürlich eine Verschleppung des Zertifikats bedeutet. Jetzt sollen maximal 30 Tage für die Prüfung des Antrags und bis zur Unterzeichnung des Vertrags sein. Das heißt also, man soll relativ zügig Klarheit haben, ist das die richtige benannte Stelle? Will sie mit mir entsprechend gehen? Kann ich das Verfahren mit der benannten Stelle durchführen? Das finde ich schon ganz gut.
Ja, was ich auch gut finde in der Durchführungsverordnung ist, dass strukturierte Dialoge jetzt mit Herstellern auch in dieser Verordnung vorgesehen sind und auch in der Vorantragsphase geführt werden sollen. Das war tatsächlich schon durch eine MDCG-Leitlinie geplant, aber jetzt ist das in einer Durchführungsverordnung konkretisiert. Und natürlich kommt es auch mit der MDR-Reform oder ist von der Europäischen Kommission vorgeschlagen worden, dass dieses strukturierte Dialog auch in der MDR inkludiert wird. Aber jetzt zumindest ist das in der Durchführungsverordnung drin.
Der strukturierte Dialog hört sich so komisch an, ist ja nichts anderes wie Man darf zwar nicht beraten, ne, die benannte Stelle darf ja nicht beratend tätig werden, aber gleichwohl, dass man einfach mal strukturiert überlegt, ist der Weg, den der Hersteller gegangen ist, überhaupt für die benannte Stelle akzeptabel? Kommt er mit über Produktklassifizierung, über Produktkategorisierung oder sonstige Einstufung? Das ist quasi so ein bisschen so der Inhalt, ohne dass natürlich Beratung sein darf. Da muss man immer sehr vorsichtig sein. Der Hersteller ist Herr des Verfahrens, der muss das Ganze bestimmen, aber es macht sicherlich Sinn, an der einen oder anderen Stelle eine Abstimmung, eine Koordination zu haben mit der benannten Stelle, ne?
Genau, und auch das Thema Überwachung der Dauer und der Kosten wird in der Durchführungsverordnung geplant. Da wird es vorgesehen, dass die benannte Stelle innerhalb ihres QMS geeignete Maßnahmen zur Überwachung ihrer Leistungen hinsichtlich der Fristen und auch der Übereinstimmung der in Angeboten prognostizierten Kosten mit den in der Praxis dann berechneten Kosten für Konformitätsbewertungsaktivitäten treffen sollen. Und die benannten Stellen werden auch verpflichtet, Berichte zu erstellen, die genau diese Daten zur Überwachung der Fristen und der Kosten enthalten. Und diese Berichte werden dann auch öffentlich zugänglich gemacht, damit die Hersteller die Leistungen der benannten Stellen vergleichen können.
Ja, Kosten ist wirklich ein Problem bei benannten Stellen, sehr intransparent, schwierig nachzuvollziehen, aber vielleicht sogar ein Thema mal für einen Sonderpodcast, muss man sagen. Bleiben wir bei der Verordnung. Was vielleicht auch noch ganz spannend ist, die Durchführungsverordnung sieht neue Regelungen bei der erneuten Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen oder Produktbescheinigungen vor, die es eben vereinfachen sollen, diese Rezertifizierung durchzuführen. Aber du hast es eben schon gesagt, Marie, das Ganze ist ja jetzt zwar veröffentlicht, aber und förmlich gesehen in Kraft. Für uns Juristen wissen wir, in Kraft heißt noch nicht, wir müssen es anwenden. Wann soll das ganze Ding scharf geschaltet sein?
Ja, also grundsätzlich gilt die Durchführungsverordnung ab dem 25. Februar 2027. Es gibt tatsächlich eine Ausnahme für Artikel 4 Absatz 4, aber es sind in Artikel 8 dieser Durchführungsverordnung auch Übergangsbestimmungen festgelegt und damit werden einige Ausnahmen formuliert. Also die Artikel 1, 2, 3, das betrifft Angebote, Fristen und Fristaussetzungen, die gelten nicht für Konformitätsbewertungsverfahren, für die benannte Stelle und der Hersteller vor dem 25. Februar 2027, also vor Geltungsbeginn, eine schriftliche Vereinbarung unterzeichnet haben. Und da sehen wir in der Praxis, haben momentan alle, hoffentlich alle Hersteller bereits eine schriftliche Vereinbarung mit ihrer benannten Stelle abgeschlossen, um von den Übergangsbestimmungen profitieren zu können. Von daher sind ganz viele Verfahren nicht von dieser Regelung betroffen.
Nee, das heißt also laufende Verfahren faktisch nicht. Das muss man einfach sagen. Da ist vielleicht dann die MDR-Revision schneller.
Ja, zum Thema benannte Stellen haben wir auch eine Umfrage der Europäischen Kommission über Bescheinigungen und Anträge. Diese Umfragen werden regelmäßig durchgeführt und jetzt wurde eine Umfrage oder die Ergebnisse einer Umfrage veröffentlicht, die auf Daten bis Ende Dezember 25 beruhen. Und darin, was ich interessant finde mit diesen Ergebnissen, ist, dass man die Gesamtzahl der Zertifizierungsanträge für Medizinprodukte sieht und zusammen mit den Anzahl an Zertifikate, die ausgestellt worden sind, vergleichen kann. Und da merkt man, dass diese Gap immer größer wird zwischen die Anzahl an Zertifizierungsanträgen und die Anzahl an Zertifikate, die ausgestellt worden sind. Und da kann man sich fragen, ob die benannten Stellen alle Zertifikate erstellen werden vor Ablauf der Übergangsbestimmungen. Und dazu haben wir halt eine zweite Umfrage von Team NB diesmal, also von dem Zusammenschluss der benannten Stellen auf europäischer Ebene. Und
Also
diese
Sekunde, nicht so schnell. Ich wollte noch eins aber zu dieser Umfrage sagen, was ich ja wichtig finde. Du hast schon recht. Die Gap zwischen den nicht ausgestellten Zertifikaten, aber laufenden Verfahren wird immer größer. Also das heißt, eigentlich arbeiten die immer langsamer. Eine Zahl möchte ich aber auch noch nennen und dann kannst du gerne weitermachen, Marie. Aber es sind 944 Anträge abgelehnt worden. Ich meine, das sind auch schon eine ganze Zahl, wo man denkt, warum lehnt man einen Antrag zur Zertifizierung ab? Was ist da der Grund? Also 944 finde ich schon erstaunlich gut. Das ist viel, dass es mal ein paar sind, ja, aber das ist schon eine große Zahl, die einfach überhaupt gar nicht mehr in das Verfahren reingekommen sind. So,
Das
jetzt
stimmt.
darfst du
Und du hast,
gerne was über Team MB sagen.
ja, du hast gerade das auch eingeleitet mit den Worten, dass man merkt, dass die halt langsamer arbeiten. Aber wenn man die Ergebnisse der Branchenumfrage vom letzten Jahr anschaut, was jetzt im April veröffentlicht worden ist, sieht man, dass Team NB der Meinung ist, dass die vollkommen Kapazitäten haben und dass die eigentlich alle Zertifikate anscheinend rechtzeitig zertifizieren konnten, wenn man das liest, obwohl man für das Jahr 25 eine Verlangsamung des Wachstums sowohl bei der Ausstellung von Zertifikaten als auch bei den eingegangenen Anträgen sieht, wobei bei den eingegangenen Anträgen, die Herrscher haben hoffentlich die Anträge schon längst gestellt,
Vorhergestellt.
ja, damit sie von den Übergangsbestimmungen profitieren können. Also diese
Ja,
Zahl würde ich
alles.
auch nicht berücksichtigen von
Ja.
deren Branchenumfrage.
Ja, alles andere wäre auch tatsächlich unsinnig in dem Bereich, ne? Aber was spannend ist, dass tatsächlich die benannten Stellen in dieser eigenen Umfrage mitteilen, dass sie eigentlich Kapazitäten frei hätten. Das
Ja,
wundert mich
und
in der Tat. Das spiegelt sich nicht bei mir in der alltäglichen Praxis wider. Da wartet man doch teilweise sehr lang auf Audittermine, auf Bewertungen von technischen Dokumentationen und teilweise sogar einfach schlicht auf das Zertifikat. Bis das dann durch die Zertifizierungsstelle geht, sind da teilweise Monate nach der positiven Entscheidung des Audits. Also das wundert mich, wie die Umfrageergebnisse hier mit der Praxis, in Einklang zu bringen sind.
ja, genau, das kann ich auch bestätigen. Das hören wir auch von Mitgliedsfirmen. Und das hat mich auch sehr überrascht. Was eine andere Information, die mich tatsächlich überrascht hat, ist, dass die Gesamtzahl der Mitarbeitenden zum ersten Mal seit über 10 Jahren zurückgegangen ist. Also die benannten Stellen sagen, die haben Kapazitäten, aber die scheinen sich zu langweilen, weil sie eigentlich auch Personal kündigen. Und so steht das in den Ergebnissen der Branchenumfrage.
Okay, das ist in der Tat spannend. Da müssen wir ein großes Auge drauf werfen, wie das weitergeht. Wo wir auch ein Auge drauf werfen müssen, ist, es gibt noch einen neuen Durchführungsbeschluss, und zwar der ursprüngliche Durchführungsbeschluss, mit dem die harmonisierten Normen zur MDR veröffentlicht worden sind aus dem Jahre 2021, ist nochmal erweitert worden. Es sind drei neue Normen dazugekommen. Das betrifft einmal die 13060, das ist Sterilisatoren für medizinische Zwecke. Dann ist es die 14222, Edelstahldampfkessel und zum Schluss die ENIEC 60118-0. Das hat was mit akustischen Hörgeräten, also Hörgeräte zu tun und da geht es um die Messung von Leistungsmerkmalen dieser Geräte. Insgesamt haben wir 51 Normen harmonisiert in dem Bereich. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Wenn man sich allerdings die technische Vielfältigkeit von Medizinprodukten angeht, ist das noch nicht so wahnsinnig viel, ne?
Da gebe ich dir recht, das ist nicht ausreichend. Aber tatsächlich haben wir ein bisschen Hoffnung, weil diese Liste der harmonisierten Normen im Rahmen der MDR würde, wenn das so kommt, mit einem neuen Durchführungsbeschluss um 14 weitere Referenzen ergänzt und eine wichtige Referenz, nämlich die EN ISO 10993-1 unter anderem. Und das betrifft die biologische Beurteilung von Medizinprodukten.
Ja, und das ist eine ganz wichtige Norm, die 10993-1, die nämlich die Evaluierung der Biokompatibilitätsprüfungen, was man denn da so tun sollte und kann oder lassen sollte, regelt. Und die neue Revision ist tatsächlich gegenüber der alten substanziert geändert. Also da tut sich für alle Hersteller tatsächlich was. Wir werden berichten, wenn die Harmonisierung da ist. Ja, und Thema harmonisierte Normen, da kommt eine ganz andere Frage auf, denn harmonisierte Normen haben ja auch was mit Produkthaftung und Einhaltung der erwarteten Sicherheit eines Produktes zu tun. Und dazu haben wir nicht nur einen Artikel in der neuen Ausgabe des Medizinproduktejournals, sondern wir haben auch einen Studiogast hier bei uns, Professor Dr. Boris Handorn, Rechtsanwalt, seit über 20 Jahren als Anwalt tätig in der Produkthaftungskanzlei, hat für uns freundlicherweise für das Medizinproduktejournal einen Abriss über die neue europäische Produkthaftungsrichtlinie bzw. das nationale Umsetzungsgesetz dazu geschrieben. Hallo Boris, ich darf dich duzen. Wir kennen uns schon relativ lange. Schön, dass du da bist.
Grüß dich, Volker. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Boris, die Produkthaftungsrichtlinie hat ja doch hohe Wellen geschlagen auf europäischer Ebene. Jetzt geht es darum, national das Ganze in ein deutsches Produkthaftungsgesetz zu gießen. Was fällt eigentlich auf den ersten Blick auf, wenn man sich den Gesetzesentwurf, der ja aktuell vorliegt, anschaut?
Ausgangspunkt muss man sagen, gibt die Produkthaftungsrichtlinie auf europäischer Ebene einen relativ engen Rahmen vor, denn gewollt ist eine sogenannte Vollharmonisierung, eine möglichst einheitliche Anwendung des Produkthaftungsrechts in der EU gewährleisten zu können. Was die EU uns vorgibt, wir haben ja jetzt eine Produkthaftungsrichtlinie, die aus dem Jahr 1985 kommt. Da kann man durchaus sagen, die war modernisierungsbedürftig. Vor allem, was es 1985 noch nicht in diesem Ausmaß gab, war die Frage, wie haftet man denn für Software, für digitale Dienste? Und das ist sozusagen einer der ersten auffälligen Trigger, die wir haben, die dann auch in dem neuen Produkthaftungsgesetz umgesetzt werden müssen, nämlich eine deutliche Digitalisierung des Produktbegriffes in Richtung auf Software, auf digitale Bauunterlagen, bis hin zu der Frage, ob ich als Hersteller eines physischen Produktes dafür hafte, dass ich fehlerhafte verbundene digitale Dienste eines Dritten mit einbinde.
Okay, ja, Digitalisierung kennen wir ja auch, ne? Die MDR hat das ja auch aufgegriffen. Eine eigene Regel zur Klassifizierung von Medizinprodukten ist von Software ist geschaffen worden. Das heißt also, da ist die EU auf breiter Front tätig, scheinbar.
Das greift alles ineinander. Also auch die Frage, ist denn ein Software ein Medizinprodukt? Das haben wir in der MDR nun auch schon seit Jahren soweit geklärt. Jetzt rückt die Produkthaftungsrichtlinie nach. Offen gestanden, nach meiner Auffassung ist Software auch heute schon ein Produkt unter dem bisherigen Produkthaftungsrecht, ist aber umstritten, ist jetzt mit der neuen Richtlinie auch mal endgültig geklärt. Der eigentliche Punkt, der für die Industrie spannend wird und wo du ja auch die hochgeschlagenen Wellen erwähnt hast, sind im Grunde genommen die Beweiserleichterungen, die kommen werden unter dem neuen Produkthaftungsrecht. Also wir werden bestimmte Vermutungsregeln bekommen. Deswegen können wir gerne noch mal näher einsteigen, aber vielleicht einfach mal, um da das Feld zu klären. Also wir werden Vermutungsregelungen bekommen, Beweismaßerleichterungen für den Kläger und in dem Zusammenhang, was durchaus kritisch zu sehen ist, sind Offenlegungspflichten. Vor allem des Beklagten, also im Prinzip der Industrieseite, mit Blick auf sogenannte relevante Beweismittel. Und im Grunde genommen wird man vielleicht nicht ganz zugespitzt sagen können, die technische Dokumentation, die ein Medizinproduktunternehmer hat, wird ziemlich transparent werden in einem Produkthaftungsprozess.
Und das Ganze natürlich unter dem Kontext, dass die technische Dokumentation sich ja auf der Basis der MDR schon exorbitant hat anwachsen lassen oder musste angewachsen werden oder musste erweitert werden, um überhaupt die Anforderungen der MDR zu erfüllen. Wäre das denn eine mögliche Schadensbegrenzung? Man sagt, ja, wir haben ja so eine tolle Dokumentation aus der MDR, damit müssten wir doch fein raus sein.
Also in der Tat, wenn man es positiv wendet, hat diese sehr komplexe Regulatorik, gerade im Medizinproduktebereich, zumindest mal den Vorteil, dass wir ja wissen, wie Dokumentation ausschaut, dass man ohnehin regulatorisch gehalten ist, sehr ausführlich zu dokumentieren, Risikobewertungen durchzuführen. Und da das neue Produkthaftungsrecht nochmal stärker das bisherige Produkthaftungsrecht gerade eine Verzahnung herstellen will zwischen produktsicherheitsrechtlichen Anforderungen einerseits, also dem, was regulatorisch vorgegeben ist, und der Produkthaftung, ist das natürlich eine Option für Medizinproduktehersteller zu sagen, ja, wir sind sauber, wir haben eine zitierfähige technische Dokumentation, die natürlich auch nicht vollständig vorgelegt werden muss. Es geht um relevante Beweismittel, es geht auch um Zumutbarkeit und Angemessenheit der Offenlegung. Aber das ist genau eine Möglichkeit, positiv gewendet, die technische Dokumentation so aufzusetzen, dass man sie im Zweifelsfall auch zitieren und offenlegen kann.
Und es gibt doch auch immer noch den Ausschlusstatbestand, dass wenn ich quasi im Zeitpunkt des Inverkehrbringens technisch die Problematik noch nicht durchdrungen hatte oder sie sich technisch noch nicht im State of the Art widergespiegelt hat, dass das dann auch zu einem Haftungsausschluss führt. Ist das noch so?
Es war in der Diskussion, das auch abzuschaffen. Die EU hat sich jetzt für eine Lösung entschieden, dass der sogenannte Einwand des Entwicklungsrisikos, nennt sich das, weiterhin beibehalten werden kann. Davon können zwar Einschränkungen in den einzelnen Mitgliedstaaten gemacht werden, aber wenn wir jetzt mal auf die deutsche Umsetzung schauen, bleibt dieser Einwand des Entwicklungsrisikos so erhalten, wie wir ihn auch bisher gekannt haben. Man muss sich einfach darüber im Klaren sein, das ist natürlich ein sehr enger Bereich ist. Also es geht darum, dass eben nicht nur State of the Art, Stand der Technik eingehalten ist. Auch das muss man im Zweifelsfall Unternehmen mit technischem Hintergrund erklären. Also allein Stand der Technik einzuhalten genügt im Zweifelsfall nicht, sondern es geht um den Stand der Wissenschaft und Technik. Das ist nochmal ein Ticken mehr, der einzuhalten ist. Und es geht nicht nur darum, dass ich selbst den Stand der Wissenschaft und Technik im Zeitpunkt des Inverkehrbringens nicht erkennen konnte, sondern im Prinzip niemand den hätte erkennen können. Also es geht hier um eher generellen Maßstab. Aber auch hier ist ja die technische Dokumentation und die sonstigen Unterlagen, Entwicklungsunterlagen, die ich für mein Produkt habe, ja letzten Endes die einzige Möglichkeit, dass ich diesen Entlastungsbeweis führen kann, dass ich sagen kann, zu dem Zeitpunkt, in dem ich das Produkt entwickelt habe und in den Verkehr gebracht habe, hat dieses Produkt dem Stand der Wissenschaft und Technik entsprochen und ich hätte es gar nicht sicherer machen können, auch wenn sich jetzt im Nachhinein ein Sicherheitsproblem rausstellt. Also auch hier komme ich ohne eine saubere technische Entwicklungsdokumentation gar nicht weiter.
Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ein Appell an alle unsere Zuhörer, die im Herstellungsbereich sind. Die technische Dokumentation für die MDR ist nicht nur für ein mögliches Zertifikat wichtig, sondern auch für die neue Produkthaftungsrichtlinie bzw. das Produkthaftungsgesetz in Deutschland. Boris, vielen Dank für den kurzen Einblick. Wer mehr davon erfahren will, wie gesagt, ausführlicher Aufsatz in der kommenden Medizinprodukte, im kommenden Medizinprodukte-Journal von dir, mit all den Aspekten, die du angesprochen hast, auch mit der Beweislastumkehr etc., also sicherlich zu beachten. Vielen Dank, dass du bei uns warst und für das Interview Zeit hattest. Ja, was wir noch nicht besprochen haben, Marie, ist, wir müssen doch nochmal zu der MDR und IVDR-Überarbeitung kommen, Vorschlag von der Europäischen Kommission. Wir haben ja jetzt fast jedem Podcast darüber gesprochen, deswegen nicht allzu viel, aber was gibt's Neues? Die Deutschen haben sich gerührt.
Ja, es gibt eine Stellungnahme des Bundesrats zur geplanten MDR- und IVDR-Überarbeitung. Das wurde am 8. Mai beschlossen. Was ich interessant finde, ist, dass grundsätzlich der Bundesrat die geplante Änderung begrüßt. Die haben aber auch bestimmte Themen adressiert und teilweise auch kritisiert. Das betrifft die Begriffsdefinition für Produkte mit bewährter Technologie, also die WET. Und da gehen die tatsächlich in einer, ja, würde ich sagen, so negative Richtung, weil die schlagen vor, okay, die Definition klarer zu gestalten, da können wir uns vielleicht einigen, aber die schlagen tatsächlich vor, eine positiv und eine Negativliste von Wettprodukte zu erstellen. Und das sehe ich oder würde ich als kritisch einstufen. Danach
ja, das ist ja gerade der Gewinn, Entschuldigung, das ist ja der Gewinn des Entwurfs, dass wir eben weg von dieser enumerativen Liste kommen, die wir ja jetzt haben, hin zu einer abstrakten Definition, die viel dynamischer auch die Entwicklung der Medizinprodukte berücksichtigen würde, ne?
Genau, so sehe ich das auch. Dann hat das Bundesrat in seiner Stellungnahme auch das Thema Anforderungen an das QMS adressiert, auch die Qualifikation und Verfügbarkeit der PREC, das ist die für die Einhaltung der Regulierung verantwortlichen Personen, also Artikel 15 Personen, auch die fehlenden Fristen in den Konformitätsbewertungsverfahren wurden kritisiert. Das haben wir auch teilweise jetzt mit der Durchführungsverordnung vorhin adressiert. Und die haben tatsächlich die priorisierte Konformitätsbewertungsverfahren für bahnbrechende Medizinprodukte sowie auch für Orphan Devices, also diese Medizinprodukte zur Behandlung seltener Erkrankungen, grundsätzlich begrüßt, haben aber tatsächlich auch einige Kritikpunkte erwähnt. Was ich halt ja schade finde, ist, dass viele andere Kritikpunkte gar nicht adressiert werden. Wir hatten das in den letzten Podcasts bereits angesprochen, das Thema Festlegung des rechtlichen Status von Produkten, also Abgrenzungsproblematiken oder Abgrenzungsverfahren.
Ja, da hätte ich auch eigentlich was erwartet vom Bundesrat, ne? Weil bei uns werden ja die Gesetze durch die Länder ausgeführt und es ist ja auch Ländersache mit Marktüberwachung und so weiter. Dass da der Bundesrat als Vertreter der Länder nicht gesagt hat, wir müssen das mit der Abgrenzung vielleicht doch mal anders machen, als die MDR es macht, beziehungsweise der Vorschlag ist, wundert mich auch, dass da so gar nichts gekommen ist.
Ja, finde ich auch sehr schade. Werden wir auch dann nochmal betonen müssen. Auch die verstärkte Rolle der EMA wurde nicht adressiert, sowie einige problematische Klassifizierungsregeln wie die Regel 11, 14 oder 21. Auch einen weiteren Punkt, was nicht adressiert worden ist. Und dazu haben wir in dem aktuellen Heft einen sehr spannenden Beitrag von Herrn Dr. Reibrich, Dr. Richter und Frau Steckler. Das ist das Thema Medizinprodukte mit indirektem klinischen Nutzen. Und da adressieren die Autoren die Frage, beantworten die Autoren die Frage, warum die MDR an einer zentralen Produktkategorie scheitert und wie die MDR-Revision nachschärfen muss. Also sehr interessant. Ich tease das nur ganz kurz, um die Zuhörer natürlich Lust auf den sehr spannenden Artikel zu machen. Schauen Sie sich diesen Artikel an, wenn Sie mehr darüber erfahren wollen.
Medizinprodukte mit indirekten klinischen Nutzen, das sind eine Menge, ne? Das ist wirklich eine große Gruppe. Ja, ist auf jeden Fall lesenswert. Und bevor wir zu Ende kommen, noch ein ganz wichtiger Punkt, der auch wieder so über den Tellerrand hinaus geht. Durch alle Gazetten geht ja das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Hat eigentlich gar nichts Direktes mit Medizinprodukten zu tun, denkt man. Aber Vorsicht, auch da sollten wir immer ein Auge drauf haben. Da gibt es eine neue Definition für Verbandmittel. Verbandmittel sind ja erstattungsfähig nach dem Sozialgesetzbuch 5. Aber die Änderung der Definition kann hier Auswirkungen haben. Und was zusätzlich auch ist, dass es soll einen gesetzlichen Zwangsrabatt für alle Hilfsmittel geben im Jahre 2027, 2028 in Höhe von 3%. Also das, was wir bei Arzneimitteln schon kennen, soll bei der Hilfsmittelversorgung über das Beitragsstabilisierungsgesetz entsprechend auch kommen. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt sollte man im Auge behalten. Ja, sonst. Jetzt gucke ich auf die Uhr, wir sind schon wieder über unserem Limit, aber es gibt einfach unfassbar viele Sachen zu sagen und zu machen. Es ist eine sehr, sehr dynamische Zeit, in der wir leben.
Ja klar, und jetzt müssen wir noch den Punkt ganz kurz adressieren, weil ich denke, das ist für unsere Zuhörer sehr interessant, nämlich die EU und die Schweiz haben ein umfassendes Paket zur Vertiefung deren Beziehungen unterzeichnet. Und ein zentraler Bestandteil dieses Pakets ist die Aktualisierung des Abkommens über die gegenseitige Anerkennung im Bereich Medizinprodukte. Das heißt nicht, dass
Ja.
es jetzt in Kraft tritt. Da muss erstmal sowohl die EU als auch die Schweiz das Ratifizierungsverfahren abgeschlossen haben. Und bis dahin gilt weiterhin der bestehende Rechtsrahmen. Aber
Also die
tatsächlich,
Trennung zu Deutsch, ne? Die Trennung zwischen Schweiz und EU, was ja
genau.
mit der Medizinprodukte MDR im Juni, im Mai 2021 dann Realität geworden ist.
Aber zumindest haben wir Hoffnung, dass das MRE im Bereich Medizinprodukte wieder Geltung haben könnte zwischen der Schweiz und der EU. Gut, da kann man sich auch die Fragen stellen, ist es nicht zu spät?
Tja,
Aber
aber ne, besser zu spät als gar nicht, würde ich dann sagen. Und ich freue mich drauf, dass Sie beiden überhaupt wieder an den Tisch gesessen haben, denn das wäre am Anfang auch überhaupt die Frage, ne? Dann haben sich ja quasi sowohl die Europäer als auch die Schweizer geweigert, überhaupt über weitere Kooperationen zu reden. Wir hatten bis hin zu der Situation, dass die Schweiz gesagt hat, naja gut, dann erkennen wir halt eben FDA-Zulassung von Medizinprodukten an, Ecibage, was ja auch irgendwie nicht so ganz nach unserem Gutdünken war. Also ich freue mich, dass Sie sich zusammengesetzt haben. Und ich bin hoffnungsvoll, dass das dann auch durch die entsprechenden Gremien geht. Ja, und ganz zum Schluss, wir wollen Sie nicht entsprechend verabschieden, ohne darauf hingewiesen zu haben. Wir haben natürlich auch wieder spannende Urteile im MPJ und wir haben noch in unserer Serie Basics eine Erläuterung von Frau Dr. Meyer-Lamberts und Herrn Florian Tolk mit zu der klinischen Bewertung von Medizinprodukten. Auch ein ganz, ganz wesentliches Dokument, über das wir schon vielfach gesprochen haben, aber lesenswert und gut zusammengefasst in dem kurzen Basic-Beitrag von den beiden. Dann denke ich mir, haben wir Sie schon wieder lange genug mit den Neuigkeiten konfrontiert. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Schreiben Sie uns, wenn Sie Anregungen haben, wenn wir was Besseres machen sollen oder wenn Sie Themen haben wollen, wo Sie sagen, das würden wir gerne mal erörtert oder das würden wir gerne mal in der Zeitschrift wiederfinden. Wir sind immer für solche Anregungen offen und freuen uns auf Ihr Feedback.
und wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe.
Und wünschen Ihnen einen schönen Vorsommer und wenn Sie mögen, hören wir uns wieder Anfang August. Bis dann.
Tschüss.